Für euch mit der zweiten Episode des eventuellen Dreiteilers, aber offiziell im Titel nur Zweiteilers. Ihr wisst ja, worum es geht. Die Abrechnung, da ist jetzt einfach nur ein Teil 2 dran und mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Thomas, der aus dem Urlaub gekommen ist. Hallo Thomas, wie ist es denn?
Hallo, ein bisschen schniefig vom Meer her, aber naja. Ich werde es überleben.
Sehr gut. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Sonst musst du doch unter die Bauchredner gehen.
Genau, so richtig. Mit Stimmverzerrer ganz schlecht. Nee, aber das sollte doch hoffentlich nicht notwendig sein. Aber gut, dass du wieder da bist. Was auch da ist, ist mein neuer Computer. Wobei, das ist ja ein Computerchen. Ist sehr klein. Also es ist so ein Mini-PC. Ich wollte nicht so ein Tower-Ding haben, für was auch. Ich will den eher für so Podcast-Sachen und Videoschnitt und so ein Zeug, Bildbearbeitung nehmen. Da brauche ich jetzt kein Gaming-PC für zigtausend Euro, den ich dann nicht so verwende. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und da dachte ich mir, mache ich mir doch mal einen schlanken Fuß und importiere mir aus Tschechien einen Mini-PC. Warum aus Tschechien? Weil er da 80 Euro billiger war als hier vor Ort. ich kann es nicht dafür, wenn es den hier nicht billiger gibt, hätte ich ihn hier genommen, aber warum soll ich mein Geld zum Fenster rauswerfen? Das ist ja auch Quatsch. Ne? Das ist jetzt praktisch die Premiere und hoffen wir, dass das alles glatt geht. Wir hören uns schon mal, das ist schon mal eine gute Sache.
Genau, klingt doch noch nicht mal so schlecht. Aber du hast ja ein externes Mikro.
Also genau, das ist extern. Ich glaube, intern, das wäre wahrscheinlich dann nicht so gut. Aber gibt es auch, falls was sein sollte. Aber wir hoffen, es geht so. Bisher ja ganz gut. Ja, ansonsten, Feedback gab es nicht, aber es gab wieder die Zahlung von Stefanie Schmidt. Vielen Dank dafür, die uns ja monatlich unterstützt. Könnt ihr auch machen, einmalig oder monatlich, über den Ko-fi-Link, wenn ihr das mal machen möchtet, weil wir hier jede Woche für euch am Start sind, natürlich. So, also den deutschen Titel habe ich gesagt. Im Englischen wird es nicht anders sein, Thomas, oder?
Also, genau, Reckoning Part 2, also Part 2.
Das ergibt Sinn. Wobei man nicht weiß, vielleicht ist es auch Part 2. Es ist ja nicht ausgeschrieben. Kann auch sein, dass es deutsch gesprochen wird. Es wird immer ein Geheimnis bleiben, ne? Also beweisen können wir es nicht. Nein, ist natürlich Quatsch. Es gibt wieder verschiedene Sprachvarianten, aber die meisten sind ähnlich. Ich habe ein paar notiert. Im Französischen ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das war bei Teil 1 auch schon. Hier heißt es nämlich übersetzt die letzte Chance, also Teil 2. Spanischen ist es Moments of Truth, Teil 2. Interessant, warum es hier nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Und im Tschechischen der letzte Kampf, Teil 2. Was aber, es geht in die richtige Richtung, aber es ist jetzt nicht vielleicht der letzte Kampf in diesem Kampfkontext, aber eigentlich würde ich, es ist nicht so 100% zu unterschreiben, aber wenn man es sieht, weiß man, glaube ich, was gemeint ist. Geschrieben hat das Ding Damien Kindler und Regie Peter DeLuise. Also da überrascht uns jetzt nichts, logischerweise. Quote 0,92 Millionen und 6,6%. Deutschlandpremiere 11.11.2006 und Weltpremiere 1.2.2005. Da hast du bestimmt wieder andere Zahlen, nehme ich an.
Genau, 8.8.2005 laut IMDb. Das ist eine Woche später. Also wir hatten die letzte Folge, war ja zusammen mit der vorletzten Folge an einem Tag, am 1.8. Den Zweiteil haben sie halt auf eine Woche Unterschiede geteilt.
Ja. Kann ja gut sein, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, dass wir mit einem Rückblick in diese Folge starten. Wo blicken wir denn zurück, Thomas?
Ja, in die letzte Folge. Also das können wir uns jetzt schenken. Der geneigte Zuhörer hat das ja noch im Ohr. Also wir sehen ein paar Szenen aus der letzten Folge, ne, dass die Replikatoren da auch auf die Erde kommen, dass, dass über die Waffe auf dem Dakara-Planeten gesprochen wird. Wir beginnen im SGC-Komplex bei Tag im Briefingraum und Krata erzählt auch nochmal, hoch hier, Waffe, die das ganze Leben in der Galaxie zerstören könnte, und O'Neill bestätigt das, ne? Und und Jacob hat aber direkt ein anderes Thema. Baal dient Anubis, und O'Neill, wer weiß, wer weiß. Und Jacob kann sich das auch nicht vorstellen. Baal hätte aber, hat so durchklingen lassen, erzählt dann O'Neill auch, ne, dass er alles lernen will, irgendwie, was Anubis so von sich gibt, was er irgendwie preisgibt. Und ja, ne, Jacob vermutet dann, ach so, der guckt nur nach einem Weg hier, um den dann umzubringen. Carter kommt dann aber auf das eigentliche Thema wieder zurück. So viel gesagt, so, ja, wir haben keine Ahnung, wie diese Ancient-Waffe hier funktioniert. Aber egal, was da Effekte bei rumkommen, dadurch, dass er keinen wirklichen Körper hat, würde er wohl überleben. Darüber hatten wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Ne? Sein Körper würde aufhören zu existieren. Der, das ist dann natürlich selten doof, weil er hat keinen Körper mehr, den er irgendwie befallen könnte. Das heißt, er bräuchte unendlich lange, um dieser nicht korporalen Form da irgendwie durchs Universum zu schweben. Wer weiß, was er für eine Geschwindigkeit drauf hat, um dann in eine andere Galaxie zu reisen, um da irgendwelche Leute zu übernehmen. Also das ist schon selten doof. Außer er findet natürlich irgendwie ein Stargate und kann das irgendwie bedienen, wie auch immer das gehen soll. Und findet dann eins, womit er eine andere Galaxie anwählen kann. Wir wissen ja, es gibt nicht nur in der heimischen Galaxie Stargates. Ja, Jacob sagt das dann auch, ne? Er hätte keinen, den er mehr irgendwie befehligen könnte. Und ja, kann er aber, ne, so von wegen, ist ja kein Problem für den. Ne, er könnte ja irgendwie nochmal neu anfangen und ja, die Galaxie neu beleben, wo ich mir denke, wie soll er das denn machen? Also, das ist auch, also Carter hat da irgendwie Vorstellungen, da ist ja nicht Gott, der da mit den Fingern schnippt und aus einem hier aus ein bisschen Lehm oder so neues Leben. Also, das ist ja völliger Blödsinn. O'Neill findet das auch ein bisschen überzogen und Carter vermutet, aber er könnte das irgendwie mit dem Wissen der Ancients. Ja, man kommt aber dann nochmal direkt auf die Replikatoren zu sprechen und ja, ne, Carter dann auch, wie viel Zeit haben wir denn, bevor da Baals Flotte Dakara erreicht, und O'Neill weiß überhaupt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun kann. Ja, Carter sagt dann auch, ja, Baal hatte jetzt auch nicht wirklich die Infos, wo diese, hatte doch jetzt auch keine Information, wo dieses Gerät sei oder so. Nee, wäre irgendwie versteckt und ja, ne, wird wohl in den Ruinen sein. Wir können aber den ganzen Planeten jetzt hier nicht in die Luft jagen, um da sicher zu sein. Ja, wenn es mit dem Schild geschützt ist, dann könnte vermutlich unsere größte der Quaderbombe hier nicht den Job erledigen. Ja, wir müssen also erst die Waffe finden, bevor wir sie zerstören können. Und O'Neill sagt dann auch, ja, dann macht euch mal auf die Socken. End-Teaser. Opening Credits auf Dakara. Geht es weiter? Wir sehen ein paar Schiffe über die Ruinen von Dakara fliegen. Teal'c ist da mit Carter und Jacob, schauen sich irgendwie eine Wand an. Ein paar andere Tok'ra und Soldaten tragen da irgendeinen Krempel durch die Gegend. Und ja, Teal'c hat wohl schlechte Nachrichten. Man hätte irgendwie keinerlei Anzeichen dieser Waffe gefunden. Er schaut sich dann auch die Wand an, die da mit Ancient Text vollgeschrieben ist. Irgendwelche Soldaten setzen da eine Box noch nieder. Und ja, Jacob, ach ja, also diese Anlage hier wurde definitiv von den Ancients gebaut. Und Teal'c gesagt hat, ja klar, hier, wenn man sich hier die Wand anguckt, ne, mit dem ganzen Ancients-Geschnipsel, vielleicht so ein Graffiti, ne? Das ist wohl offensichtlich. Und also bis jetzt hätte ich auch noch nie gedacht, dass hier Dakara von den Ancients irgendwie angelegt worden ist. Und Carter meint dann auch hier so von wegen, wir haben da auf P3X439 auch dieses Antiqua-Repositorium mit dem ganzen Wissen der Antiqua in einem ähnlichen Gebäude gefunden. Und ja, man müsste sich jetzt wohl diese Schriftzeichen hier an der Wand mal angucken, meint dann auch Jacob. Vielleicht findet man dann irgendwie einen Hinweis darauf. Und Teal'c hat sich mittlerweile auch irgendwie zum Ancient-Experten entwickelt, weil er sagte, er hat diese Sprache schon mal gesehen oder, ne, konnte sie entziffern und identifizieren, entziffern wäre wohl jetzt nicht so unbedingt so leicht. Und Carter hat aber Daniels Notebooks dabei und damit könnte man dann wohl diese ganze Sache angehen, und Selmak übernimmt dann auch und sagt dann, könnte ein bisschen Zeit dauern. Dieser Dialekt scheint wohl sehr, sehr alt zu sein, was ja auch klar ist, wenn die Antiqua schon Zehntausende von Jahren nicht mehr unter uns weilen. Wobei das ja damit ja eigentlich auch Quark ist, dass es antikisch und damit ist es antikisch. Das ist zwar uralt, aber vielleicht ist es noch älter als uralt. Also das,
Ganz uralter.
genau, Großmutter uralt. Ja, Teal'c lässt die Herrschaften dann da zurück und sagt, er lässt die auch dann arbeiten. Wir sehen um den Planeten ein paar Rebellenschiffe fliegen, und an Bord des Rebellen-Jaffa-Schiff geht es weiter. Aaron und Tolok sind da zugange, und Aaron hat so Bedenken, ja, ne, Baals Kräfte sind viel dicker als die unseren, und ja, ne, also wenn das jetzt irgendwie die Strategie erfordert, dann müssen wir halt ein paar Jaffa opfern. Und ja, sollen wir hier vielleicht beten? Und dann kommt Teal'c dann dazu. Bratak kommt, glaube ich, mit ihm, ne? Und Bratak hält dann auch direkt die dicke Rede, so für Jaffa, wir sind hier, um uns hier unserem Gegner entgegenzuwerfen. Und Teal'c auch so wegen hier, wir sind hier nicht, um uns da gegenseitig zu zerfleischen. Na, also an Aaron und Tolok. Na, wir müssen jetzt irgendwie hier die Waffe finden. Na, wir müssen den Leuten, den Ta'uri da unten, die Zeit geben, die Waffe zu finden und zu zerstören. Ja, aber ne, Tolok hatte andere Vorstellungen, also warum können wir das Ding jetzt nicht einfach benutzen, um hier irgendwie Baal zu zerstören? Ja, keine Ahnung, sagt Teal'c dann auch, eine Baal hat eine schwierige Position. Na, mit so vielen Zeugen ist es wohl einfacher zu sagen, die Waffe wird zerstört, als irgendwie, ne, bevor man hier Dakar zurückerobern könnte. Und ja, man hat auf jeden Fall Bedenken, dass aber Baal da gezwungen ist einzugreifen. Und Tolok meldet sich dann, ne, 5 Attack, 8 Alkesh, ne, 10 Squadronen von Gleitern, ne, das ist alles, was wir haben. Teal'c hat dann direkt eine Idee, wir könnten die Gleiter-Base alle leer machen. Ne, die Gleiter werden auf die andere Seite des Planeten geschickt, 2 Attack, und die anderen Alkesh werden da mitgeschickt und nee, werden auf die andere Seite des Mondes geschickt. Und Tolok hat auch Bedenken hier so wegen, ja, also bitte hier unsere Forces aufspalten. Und Teal'c sagt so wegen, ja, also bitte, wir haben hier lang genug gelitten und heute endlich wird das irgendwie enden, na, auf die eine oder andere Weise. Und dieser Kampf wird das Schicksal aller Jaffa bestimmen. Aaron meint auch, das ist doch bekloppt. Teal'c beendet die Diskussion dann auch direkt und sagt dann so von wegen, hier, zu irgendeiner Zeit in der Vergangenheit war auch der Gedanke an Freiheit total bescheuert. Mit diesen weisen Worten von Teal'c gehen wir zurück ins Replikatorsche Traumzelt, wo Daniel und Replikator immer noch zugange sind.
Genau, nicht das, was ihr denkt, aber ja, sie stehen sich gegenüber. Daniel hat so die Arme verschränkt, fragt ja, und das war's jetzt oder wieder was? Hast ja jetzt, was du wolltest, ne? Bringst mich jetzt wohl kaum zum nächsten Stargate. Ja, das wäre ja auch zu schön. Replikator, ja, hast ja recht, ne? Ich kenne hier zwar den Standort der Waffe, die für mich und mein Volk eine Gefahr wäre, doch, da habe ich doch noch außerordentlich irgendwie mehr Wissen erkannt, was bei dir unterbewusst irgendwie im Kopf ist, ne? Und sie geht dann auf ihn zu und sagt noch, ne, da hast du doch gar keine Ahnung. Und nein, habe ich nicht. Ja, du hast es versucht zu nutzen, aber ist dir wohl nicht gelungen, oder? Meint sie und ja, bietet sie ihm an, ja, ich könnte dir dabei helfen, wie, also das Wissen der Antike entschlüsseln und das Geheimnis des Universums, das können wir doch zusammen machen. Also voll romantisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann macht sie ihm da Avancen oder
ja,
irgendwie sowas. Das klingt
wir
so ein
können jetzt immer
bisschen.
zusammenarbeiten. Ja.
Ja, zusammen können wir das Universum regieren.
Genau, und viele kleine Metallspinnen bekommen. Ja, also Daniel gibt auch zu, das klingt schon verlockend, ne? Andererseits sagt er, bist du hier eine Tötungsmaschine? Also, nein, danke. Ja, da wird sie dann wütend und verschwindet kurz und dann kriegt er irgendwie den Flashback und man sieht das aus der Episode. Der Kreis schließt sich, wo er eben auf Anubis Schiff gegen diesen kämpft, mit diesem, die macht er die Hände so nach vorne, mit diesem Energiestrahl und es prallt dann wohl bei Anubis ab und ja. Dann verschwindet ja Daniel. Der Flashback endet und Daniel blickt da zur Replikator und die meint, ja, du hattest die Macht, ne, du wolltest zuschlagen, aber hast, also, aber sie hat dich davon abgehalten. Und nein, glaube ich ja nicht, ne? Du kannst mich sehen lassen, was immer du willst, und das ist doch hier nur ein billiger Trick. Aber sie sagt, nee, du weißt doch, dass es wahr. Und Daniel zögert ein bisschen, und ja, die Waffe, die mich zerstören kann, ist das eine und wäre gut für mich, aber da ist eben noch mehr. In deinem Unterbewusstsein gibt es einen Weg, Anubis zu töten und noch vieles mehr. Sie schüttelt den Kopf. Nee, ich bin noch nicht fertig, Daniel Jackson. Nee, wirklich nicht. Ich versichere dir, wir haben hier gerade erst begonnen. Ja, Episodenende. Nein.
Interessant auch, woher sie weiß, dass Anubis noch am Leben ist, weil das hat Baal ja vor allem, ne, also die Leute, die Jaffar glauben ja alle, also die Jaffar, die noch treu den Gua'uld glauben ja alle, sie dienen Baal. Nur Baal weiß, dass Anubis lebt. Vielleicht noch ein paar Anubische, ne, also Anubis umgibt sich ja nur mit den Drohnen, die reden ja eh bekanntlich viel. Dementsprechend weiß ich nicht, woher weiß sie das jetzt?
Sie hat wieder Lotto gespielt und ich weiß nicht.
Keine Ahnung, wo das herkommen soll.
Irgendein Replikator hat ihn gesehen. Ich meine, wer weiß, ne? Weißt du, so eine,
Der
der sich bewegt.
Toaster von Anubis hat gefetzt.
Ja, und die Zylon auch, genau. Ja,
Ja.
es ist verrückt, ja. Wir gehen verrückt weiter auf Dakara. Da ist es so, dass man immer noch vor diesem verschlossenen Tempel steht, also Sam und Jacob und andere. Und ja, da sind so ein paar Übersetzungshilfen, ein Zettel. Sam stellt sich da vor die Wand, während Jacob da irgendwie Daniels Notizen untersucht. Und Carter meint ja, in der Mitte des Tages steht die Dunkelheit am Himmel. Also hat hier einen guten Philosophiekurs belegt. Bist du dir da sicher? Und Sam mag, ja, das steht da halt so. Ja, gibt doch gar keinen Sinn. Und ja, und das ja auch nicht, meint er. Der Wind bläst auf das Kopfkissen. Oder 3 Tage bis zum Huhn. Aber das ist offenbar eine voll korrekte Übersetzung. Gerade ja, aber soll das steht doch nur Unsinn in den Inschriften. Was ist denn das für ein Quark hier nach dem Motto? Und Jacob breitet die Arme aus. Ja, was soll ich denn da schon zu sagen? Carter ist sich da irgendwie im Zweifel und meint, ja, kann es nicht sein, dass wir uns da irgendwie irren. Und Selma kramt in den Notizen und möchtest du es versuchen? Sam hat die Unterlagen, die auf dem Boden an der Wand gelehnt stehen. Und ja, der Text ist irgendwie kompliziert. Und wenn es ein Ordnungsprinzip in Dr. Jacksons Notizen gibt, dann habe ich es noch nicht entdeckt. Also, ja, gut, der kritzelt ja immer in seinen schlauen Büchlein herum, kreuz und quer. Und Carter meint auch, ja, der hat da so sein eigenes System. Das ist auch eine schöne Umschreibung für diesen chaotischen Zustand vielleicht. Tiak meldet sich nun über Funk bei Carter und die hört. Und da fragt man nach, ja, seid ihr jetzt schon fertig mit der Übersetzung? Und Carter verzieht den Mund. Ja, wir machen immerhin Fortschritte. Jacob nickt und Tiak dann, ja, ich fürchte, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Unsere Langstreckenscanner haben bei Aals Flotte entdeckt. Er wird da innerhalb von einer Stunde hier sein. Carter hat das verstanden. Und es wird tief durchgeatmet und sich wieder dieser ominösen, geheimnisvollen Wand gewidmet. Da hofft man vielleicht auf ein kleines Wunder. Dann geht's wieder rüber in Daniels Zelt, wo Replikator meint, ja, für uns beide wäre das doch eine super Idee und es wäre doch einfacher, wenn du dich gar nicht wehren würdest. Und Daniel fragt, na warum? Nenn mir bitte einen Grund, warum und alles in der Welt ich dir helfen sollte. Sie sagt, tief im Innersten willst du doch auch das wissen, was ich suche. Nur das Problem ist, alles, was ich lerne, mir nichts bringen wird. Sobald du mich fertig gemacht hast oder wir hier fertig sind, wirst du mich töten. Ja, was ist, wenn ich verspreche, es nicht zu tun? Und Daniel lacht dann, ja, nach dem Motto, na klar. Ja, sie meint aber, ja, glaubst du denn, ich bin so wirklich anders als Samantha Carter? Und ja, aber hallo, ne, du bist doch hier ein Replikant, der galaktische Dominanz auf Kosten anderer Lebewesen anstrebt. Er zuckt dann mit den Schultern und Replikator, ja, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen, auch ihre Emotionen sind für mich nicht bedeutungslos. Ich will dir nichts tun oder die Erde zerstören. Das sollte dir klar sein. Ich hätte es längst tun können, wenn ich es gewollt hätte. Du sagst also, die Erde, ne, lässt du unangetastet und ja, ich verspreche es dir und auch dein Leben, ne? Indianer-Ehrenwort hat noch gefehlt irgendwie. Daniel denkt da wohl kurz drüber nach und meint dann aber, ja, nicht wirklich überraschend, na, ich werde dir trotzdem nicht helfen, aber offensichtlich kann ich auch nichts tun, um dich irgendwie aufzuhalten, also nur zu, du wirst dein Bestes geben, ja, Carter wird ein bisschen wütender und steht noch entschlossener als zuvor schon vor ihm und dann geht's wieder auf Dakara, vielleicht genauso entschlossen, den Code da oder die Tür zu knacken weiter.
Jacob steht da immer noch mit dem Daniels Notebook in der Hand und Carter schaut sich die Wand an und sie vermutet, das ist irgendein Code und ja, Samuel, das kann vermutlich irgendwie nur jemand und verstehen, der irgendwie diese Sprache wohl auch spricht. Und Carter guckt sich dann, will dann aber gerne das Notebook und guckt sich das dann irgendwie an. Dreht das dann aber auf den Kopf, sagt Selmak auch, hier, du hältst es auf den Kopf und ja, hier aber, ne, die haben doch, ne, wenn man das Ding hier auf den Kopf dreht, haben die Worte doch irgendwie ein anderes, eine andere Bedeutung und ja, zum Beispiel, ne, also auf den Kopf heißt das hier zum Beispiel, also wenn es so richtig rumgedreht ist, heißt es Darkness und wenn man es andersrum, dann heißt es dann Sonne. Und Carter übersetzt dann den Satz, ne, zur Mittagszeit ist die Sonne hoch am Himmel. Na, das macht doch viel mehr Sinn. Ja, aber das ist doch nicht das, was auf der Mauer steht. Und Carter schaut sich die Mauer dann an. Ja, das hätte einem auch vorher auffallen können. Da ist so ein Kreis um die so einzelne Wortblöcke und sowas und dreht, fängt er jetzt irgendwie.
Also man sieht es dann, wenn da reingezoomt wird, sieht man es schon sehr deutlich. Ne? Also davor glaube ich noch nicht ja. So, aber das sieht man schon deutlich, dass das so eine Indiana Jones-mäßig, ja, drehen Sie das mal um. So gedacht.
Genau, und sie dreht dann diesen Steintafel dann einfach um, dieses Inlay, und ja, jetzt macht es doch dann Sinn. Und ja, aber das kann doch jetzt nicht alles sein, sagt Jacob, na, alle 5 Kreise hier irgendwie. Vor allen Dingen, dann wissen sie, also dann weiß er direkt, das sind 5 Kreise. Es ist so, also das heißt, die hätte man vorher, also wirklich.
Die sind auf einmal aufgetaucht, Thomas.
Ui. Ja, ja, na, also wir müssen jetzt einfach nur die 5 Dinger umdrehen. Also nee, da muss irgendwie eine Kombination hinter sein. Wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, in welcher Reihenfolge das Ganze zu tun ist. Wobei ich das ein bisschen merkwürdig finde, weil die Antika-Schrift ist ja eigentlich auch so, entweder von rechts nach links oder links nach rechts, aber das ist zeilenweise. Und Carter, dieser runde Abschnitt, da drehst du ja mehr. Also als nur ein Wort. Ist ja nicht so, als würdest du einfach nur das Ding rausnehmen, also das Wort für Dunkelheit rausnehmen, am Kopf stellen und wieder reinstecken. Nein, sie dreht einen ganzen Teil der Wand. Also dann stimmt vermutlich der Rest der Sätze jetzt drumherum ja auch nicht. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist völliger Quark. Na, also wenn man das Wort hätte rausnehmen können, meinetwegen. Ne? Also von wegen, da hattest du dann irgendwie einen Teil, da fummelst du dann rum, dann geht's raus. Du kannst es auch im Kopf wieder reinstecken, kein Problem. Ne? Das wäre
so ein kleiner Teil. Aber das ist ja schon ein Viertel der Wand gefühlt oder so. Ne?
Ja, ich sage ja, dadurch, dass es rund ist. Ne? Wenn es jetzt wirklich nur das einzelne Wort wäre, was du so irgendwie rausnehmen könntest, umdrehen und wieder rein. Ja. Also das ist irgendwie
was Quatsch. Ich noch gefunden hatte, dass wohl auf dieser Kammer oder auf dieser großen Tür, Tor, wie man es auch bezeichnet, steht wohl unter anderem Quark, also wenn man es übersetzt, ne, dieses antikisch Englisch und so weiter, was sich ausgedacht wurde. Dieses Gerät darf nur für die Verbesserung der Lebensqualität oder zur Selbsterhaltung verwendet werden. Ja.
Das stand bestimmt auf dem Kopf. Das stand bestimmt auf dem Kopf. Das heißt eigentlich was ganz völlig anderes.
Das heißt wahrscheinlich das Gegenteil, ja.
Naja, wir sind auf jeden Fall an Bord des Rebel-Mutterschiffes und da taucht dann plötzlich Baal auf als Hologramm und lacht sich da ein bisschen kaputt. Ne? Ihr eure komischen Tricks werden hier nur euren Untergang verlangsamen und nee, kein Trick hier, so von wegen, wir wissen, dass du hier uns alle auslöschen möchtest und ja, wir haben den Großteil unserer Flotte in Sicherheit gemacht, ne, um zu überleben, damit wir hier noch einen weiteren Tag kämpfen können und ergebt euch oder wird zerstört, so, hier, du kannst zwar jetzt noch ein paar von unseren Leuten da unten erwischen, na, aber dann musst du die Waffe halt selber zerstören, die auf Dakara ist und dann musst du dir wohl was von Anubis anhören und ja, Baal ist damit wohl nicht sonderlich glücklich. Sein Hologramm verschwindet. Ja, aber die Flotte hält auch an, bestätigt dann Bratak. Es wird wohl ewig nicht so weitergehen, hat Tiak so seine Bedenken. Im dakarischen Tempel geht es dann weiter. Carter dreht nochmal so ein Dingelchen um. Plötzlich beginnt der Boden zu erbeben. Sie reißt dann auch ihre Waffe hoch und ein paar weitere bewaffnete Jafar kommen in den Tempel. Und ja, Carter hat schon irgendwie Bedenken, dass das hier vielleicht nicht das Richtige gewesen ist. Ne, dann gehen ja schon mal ganze Tempel unter. Das kennen wir ja auch bei Indiana Jones oder sowas.
Ne? Das kann passieren, ja.
Also von wegen, dann wird plötzlich die Wand mit den Schriftzeichen hochgezogen. Das hat so ein bisschen was von Mystery Science Theater, weißt du, so von wegen so mehrere Türen, die nacheinander aufgehen beim Filmalarm, so von wegen rechts nach links und von unten nach oben und hast du nicht gesehen. Da geht nämlich direkt die nächste Wand auf. Jacob sagt dann, hey, das hast du gut gemacht, Sam. Und in diesem Inner Room kommen wir dann rein. Wir sehen eine große Plattform in der Mitte. Das ist genau dieselbe Geschichte, die wir schon mal hatten bei Window of Opportunity. Das ist dieses Gerät, womit man die Zeit, glaube ich, ne, war das doch die Zeit, die man damit einstellen konnte.
Mit der Cornflakes-Folge oder Fruit Loops, was das war.
Ja, genau, mit dem Typen, der irgendwie seine Familie wiederholen wollte oder so, ne? Und dann irgendwie die Zeit.
Wir werden es nochmal sehen, wohl in SG1 auch in Staffel 9, Folge 20, genau. Achten wir einfach mal drauf, ja.
Ist auf jeden Fall wieder dieses Gerät mit den Quadern, damit du da irgendwie rein und raus schieben kannst und hast dann nicht gesehen. Und ja, Carter bestätigt auch, das ist hier wohl ein antikisches Design. Man hört Carter über das Radio, weil wir sitzen nämlich im SGC-schen Kontrollraum. Der Harriman hat das Gespräch wohl durchgestellt und O'Neill hockt da vor dem Mikrofon. Und O'Neill, hier, glaubst du, hier die Bombe wird wohl, ne, da das alles erledigen? Und ja, das werden wir wohl rausfinden. Na, gib mir mal 10 Minuten, Carter out. Und ja, O'Neill guckt auf seine Uhr, bestätigt. Und im Inner Room geht es weiter. Jacob studiert das Ding. Carter holt ein bisschen Equipment dazu und hat auch die Bombe dabei und macht jetzt auch die Kiste auf, wo die Bombe drin ist. Ja, Jacob fummelt da irgendwie an diesem Device rum und plötzlich sehen wir einen Viewscreen, so einen antikischen, wo dann irgendwie Schrift zu sehen ist. Und Jacob macht dann Sam darauf aufmerksam, sagt dann, hier müsstest du mal eine Minute von der Waffe dich fernhalten. Deswegen hier, wenn ich das richtig übersetze, dann ist das hier irgendwie eine Energy Wave, produziert die Waffe, die irgendwas, die alles mögliche an Materie in ihre basischen molekularen Elemente zerlegt und könnte vermutlich nicht den ganzen Planeten desintegrieren, aber würde wohl alles auf der Planetenoberfläche wegwaschen und alles im Surrounding Space. Und Carter sagt dann auch, ja, hier, das klingt aber nicht so gut. Vor allen Dingen ist das auch nicht eigentlich nicht das so, was man so vorher über die Waffe gehört hat. Hatten wir nicht gehört, dass damit irgendwie das ganze Leben in der Galaxis ausgelöscht werden konnte?
Das wurde uns so gesagt in Teil 1.
Genau.
Die Eltern, also sich ja.
Da, also.
Ist ein bisschen ab. Jetzt haben sie es wieder umgeändert. Ich weiß es nicht.
So wegen, man könnte hier auch irgendwie, ne, Jacob stellt dann auch irgendwie Gemeinsamkeiten zu der Disruptor-Technologie fest und ja, ne, da wäre wohl so ähnlich. Ja, Carter, dann du glaubst, man könnte diese Waffe irgendwie modifizieren, sodass man es dann nur auf die Replikatoren wirkt. Und das ist ja auch wieder ein Quatsch, ne? Also wir haben gerade gehört, es vernichtet den Planeten, also alles auf dem Planeten und alles, was drumherum schwebt. Ja, aber was hast du dann von den Replikatoren? Also das ist ja schön. Dann kannst du Replikatoren, falls sie auf Dakara ankommen, dann einmal auf den Knopf drücken und dann bumpf, sind sie alle weg. Ja, aber das hilft ja nicht gegen den Rest der Replikatoren. Also du müsstest sie schon alle auf einen Schlag herholen, weil wenn du Pech hast und die Replikatoren das noch weitergeben können, das Signal, das hatten wir ja schon mal. Ne, sie haben den Disruptor angepasst, sobald man da auf den ersten drauf schießt, passen sich die anderen an. Ne, das heißt, du müsstest alle Replikatoren auf einmal erwischen, aber wenn das nur eine Waffe ist, die gerade mal die Planeten einhüllt und ein bisschen Raum drumherum, ist das wohl eher doof. Warum Jacob jetzt auf die Idee kommt, man könnte das jetzt irgendwie gegen die Replikatoren einsetzen, weiß ich nicht, ne? Aber Jacob möchte es gerne probieren. Carter bestätigt das Ganze und meldet sich dann auch mal bei Tiag übers Radio. Und ja, hier, Dad und Selma glauben hier, man könnte damit irgendwie die Replikatoren besiegen. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir das da rauskriegen. Und ja, wenn du uns sagst, dass die Dinge dort oben richtig, richtig kacke laufen, dann würden wir das Ding hier doch in die Luft jagen. Und Tiag bestätigt das. Carter verabschiedet sich. Aaron berichtet dann, dass Baals Flotte in die Angriffsposition übergehen würde. Und ja, Batak sagt dann, oh, es sieht so aus, als würden jetzt die Dinge doch wohl irgendwie schlecht werden. Eigentlich ist das ja der Moment, wo man sich ja dann bei Carter melden sollte. Weil genau das, was Carter gesagt hat, ne, wenn die Dinge schlecht werden, dann meldest du dich. Und Batak sagt, ja, oh, die Dinge werden jetzt schlecht. Aber es passiert nichts im inneren Tempel. Sehen wir nämlich, dass man immer noch da an diesem Gerätchen arbeitet, diesmal mit Unterstützung eines Laptops und da passiert wohl wenig. Carter hat schon Befürchtungen, dass das nicht kompatibel wäre und sowas. Ja, Jacob macht dann Sam ein bisschen Mut und sagt, hey, komm Sam, das kann doch nicht schwieriger sein, als irgendwie eine Sonne in die Luft zu jagen. Und Herr Carter sagt, weißt du, hier lässt man einmal eine Sonne explodieren und jeder glaubt dann, man könnte über Wasser wandeln und ja, doch auf dieses Signal hin wird dann auch der Ancient Text auf dem Computer-Display sichtbar. Und ja, Carter witzelt dann noch, okay, nächster Schritt wäre dann wohl, das Rote Meer zu teilen, wie Moses das schon gemacht hatte. Und ja, dann beginnt es im Orbit um Dakara, doch das große Geballer.
Da gibt es jetzt starke Kämpfe bei Aal und eben zwischen den Jaffa-Rebellen. Die Frachtschiffe und alles, was da rumfliegt, wird sehr, sehr durchgerüttelt. Die Schilde sind runter auf 50%, sagt hier Aaron. Ja, da hält man nicht mehr viel aus. Und Pratak, ja, gib hier den anderen Hattak Bescheid. Sie sollen den Rückzug beginnen. Nur Sublichtmotoren, volle Kraft. Ja, die Hattak ziehen sich dann zurück. Dann wieder auf Baals Schiff. Und Jafar teilt dem eben mit. Hier, mein Gebieter, die Rebellen flüchten. Der Planet gehört uns. Und Baal, ja, sie erwarten, dass wir ihnen folgen, damit sie unsere Flotte an zwei Fronten in Kämpfe verwickeln können. Der Befehl lautet, wir verfolgen den Scholwa. Gebieter? Ja, Dakara kann warten. Keine Kampfstrategie kann sie jetzt noch retten. Wir werden sie auslöschen und dann den Tempel einnehmen. Ja, Gebieter. Ja, mein Lord. Ja, dann auf Dakara sehen wir so ein elektronisches Abbild des Geräts auf dem Laptop und das sieht eben, ihr wisst ja schon, wie diese Maschine aus Windows of Opportunity aus, mein Gott. Jacob ist sich sicher, dass da gibt es irgendwie ein Frequenzspektrum der Welle, die Waffe auslöst, um Materie zu zersetzen, dass das so funktioniert. Und Carter sagt, ja, sie entspricht aber nicht der Spektrumanalyse der Replikatoren-Destructor-Welle. Sie öffnet ein weiteres Fenster mit ähnlichem Abbild, allerdings sind da die Blöcke verschoben und, ne, hier siehst du. Und Jacob weiß, dass man da nur ein paar Einstellungen an der Konsole ändern müssen, um eben die Ausgangswelle eben anzupassen, sodass das Ding praktisch der Replikator-Destructor-Welle entspricht, falls mir hier noch irgendwer folgen kann.
Was ja eigentlich auch totaler Blödsinn ist, also die Energiewelle des Disruptors jetzt nachbauen, hilft einem ja nicht. Das Gerät ist nur größer, aber die Disruptor-Technologie funktioniert ja bei den Replikatoren nicht mehr. Also sie bauen eigentlich ja jetzt, ne, den Disruptor in groß nach, was ja überhaupt nichts bringt. Also
Ah! Ja, da hast du hier noch die Ancient Technology Magie.
Ja, ja, Magie.
Element, ja. Ein Fantasy-Einheiten drin, die die nicht haben. Keine Ahnung, vielleicht kann das Gerät von sich aus schon irgendwie und dann updaten sie es ein bisschen. Aber es ist ein bisschen merkwürdig trotzdem. Und das soll es dann sein, oder wie? Und Jacob sagt: Jawohl, ne, die Waffe kann justiert werden. indem man die Höhe der Paneele ändert. Und das wird dann auch gemacht. Da schiebt diese Paneele halt und verändert die Höhe. Und tja, ich könnte, sagt K, dann ein Programm starten, um den Unterschied der beiden Wellen zu unterscheiden. Dann dürften wir wissen, ob wir eben das Ding in die richtige Richtung bringen. Jacob findet das dufte. Trotzdem sagt sie, auch wenn wir das hinkriegen sollten, die Replikatoren haben sich eben sch sehr schnell an die Frequenzmodulation von Thors Destruktorwelle angepasst. Ne? Und was soll das jetzt heißen? Naja, wir haben erkannt, dass wir die Replikatoren nur eliminieren können, wenn wir ihnen keine Zeit lassen, eine Immunität zu entwickeln. Also müssen wir sie irgendwie alle zur selben Zeit treffen. Überall in der Galaxis, wie soll das funktionieren? Und Carter sagt, ja, dann die Welle verbreitet sich durch das Stargate. Denkst du, Anubis wollte die Waffe gegen einen Planeten nach dem anderen in Stellung bringen? Also mehrere Tore gleichzeitig anwählen? Und Carter, nein, nicht mehrere, sondern möglichst alle. Du meinst möglichst alle Stargates in dieser Galaxis zur selben Zeit. Kannst du dir vorstellen, wie viele Tore es in dieser Galaxis gibt? Und sie so, wow, sehr viele. Selmak hat keine Ahnung, wie man ein Sterntor ändert, um so eine Funktion zu bewerkstelligen. Ich kenne auch niemanden, der das könnte. Und Carter hat da natürlich eine Idee, vielleicht.
Was auch eigentlich merkwürdig ist, wie kommen sie denn jetzt eigentlich auf die Idee, dass Anubis das überhaupt vorhat? Also das war ja auch in der letzten Folge eigentlich reine Mutmaßung. Natürlich wird Anubis darauf reagieren, dass Dakara angegriffen wird und wird seine Truppen dahin ziehen, weil, ne, er will die Jaffa ja auch platt machen. Warum er jetzt auf die Idee kommt, wir haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, es macht keinen Sinn, eigentlich jedes Lebewesen in der Galaxis zu vernichten, weil dann hat er keinen Körper mehr. Also, warum man überhaupt auf die Idee kommt, dass Anubis das vorhätte, I don't know. Also, jetzt hier irgendwie der Hinweis darauf, Anubis würde das jetzt auch irgendwie anders nutzen und alles Gates der gleichzeitig anwählen. Das ist eine nette Idee, ne? Das brauchen wir ja gleich auch für, um die Replikatoren zu zerstören. Aber es macht für Anubis eigentlich keinen Sinn. Also, das hätte man sich auch schenken können, diese paar Zeilen dazu.
Genau. Ja, nachdem sie die Idee vielleicht hat, dann haben wir eine Idee auf eine neue Szene im Frachtschiff. Und Tjalk ist auch ein bisschen verdutzt über diesen Vorschlag und fragt, ob das denn Katas Ernst sei. Also fragt sie, ne, ist es dein Ernst? Und sie, ja, aber glaube ich, keine andere Wahl. Ne? Könnte die beste Möglichkeit sein, die wir je hatten. Pratak und Tjalk tauschen zweifelnde Blicke aus. Verstanden. Und ja, ich öffne einen Kanal. Und vor ihnen erscheint dann Baal. Weil sich's reimt, ist es wahr. Der Baal ist natürlich wieder Badass, dicke Jacke, dicke Hose. Dicke Jacke weiß ich nicht, aber dicke Hose, ne, hier. Zweifelsohne habt ihr euch entschlossen, euch zu ergeben. Sehr weise, denn eine Niederlage ist unausweichlich. Und hier, ja, wir haben nicht die Absicht, uns zu ergeben. Ich wollte dich nur informieren, dass wir die antike Waffe auf Dakara gefunden haben. Habt ihr sie nicht vor uns zerstört? Oder schon zerstört? Nee, das wäre töricht. Wir haben erkannt, dass die antike Waffe auf Dakara die Replikatoren ein für alle Mal auslöschen könnte. Baal, ja, nimmt das eher wohlwollend zur Kenntnis, würde ich es mal deuten. Wir gehen rüber wieder in Daniels Feld sozusagen und sehen das, was bei Thor bereits auf dem Bildschirm war, Durcheinander von Symbolen, Daten. Und dann öffnet Replikator ihre Augen. Das ist ja unglaublich, aber du widersetzt dich ja immer noch. Ist es dir egal? Bist du nicht überwältigt von dem, was du hier siehst? Ja, Daniel versteht nicht ganz, ne? Das ist wohl mehr, als ein Mensch auch wohl verstehen kann. Und Replikator stellt fest, oh Wunder, ja, ich bin kein Mensch. Ah, glaub mir, das weiß ich ja. Es muss doch auch für dich ein Limit geben, wie viele Informationen du verarbeiten kannst. Und Replikator sagt, nee, das teile ich doch mit meinem ganzen Volk, denn ich bin eine Borg. Hier habt ihr das zuerst gehört. Die Menge an Wissen, die wir aufnehmen können, wird nur begrenzt durch unsere Anzahl. Und während wir sprechen, wächst mein Volk schneller, als du es dir vorstellen kannst. Also, ja, gut,
Hier
das
haben
ist
wir
nicht unbedingt
übrigens.
gebraucht, die Szene.
Ja, vor allen Dingen ist das auch vom Technobubble her totaler Quatsch. Was sie hier ja sagt, von wegen die Speicherkapazität der Replikatoren wird durch die Menge der Replikatoren festgelegt. Ne? Das heißt doch eigentlich, dass je mehr Replikatoren in diesem Netzwerk drin sind, desto mehr Wissen kann gespeichert werden, ja?
Ja, aber da hören wir auf
Das hat.
erstmal, also.
Ja, das macht schon Sinn, das ist ja auch okay, aber das hieße, dass jeder Replikator eine bestimmte Menge von Wissen in sich speichert und nur mit den anderen verbunden ist, sodass es alle gleichzeitig wissen. Was ist denn jetzt, wenn man zufällig einen der Replikatoren zerstört, der zum Beispiel das Wissen um den Standort der Erde hat?
Ja, oder?
Dann weiß das ganze Netzwerk das nicht mehr, oder?
Dann wissen die das automatisch nicht mehr.
Also, das ist auch.
Es ist ein
Ich
bisschen schwammig.
weiß, ich,
Ah,
also weiß ich nicht.
Die haben
Weiß nicht, ob
alle
das so die beste.
so einen USB-Stick und den geben sie dann einem anderen.
Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, so irgendwie sein Wissen zu speichern. Ich weiß ich
Ja.
nicht.
da ist zwar viel verbreitet, aber es kann auch viel dann einfach weg sein. Ja.
Dakara Tempel, wir sind wieder unten zugange. Diesmal taucht Baal da unten auf als Hologramm und der sagt dann auch, vor allen Dingen hier sehen wir dann jetzt auch, er schaut sich ja um. Ne? Also seit wann können das Hologramme? Das ist auch, ne, das hatten wir beim letzten Mal, also wie auch immer das gehen soll. Ich kann verstehen, wenn du das mit dem Hologramm, wenn du das mit deinen Sensoren koppelst. Ne? Also, dass du dann dass die Umgebung weißt, ne? Und er das dann irgendwie virtuell oder dann auf dem Schirm sehen kann oder was auch immer. Weil er erzählt nämlich an der Stelle so viel, oh, diese Kammer ist aber sehr gut geschildert. Ne? So viel, ich konnte sie jetzt nicht erfassen mit meinen Sensoren. Das heißt, wie will er denn da irgendwas drin sehen? Und vor allen Dingen, wie kommt er da rein, wenn das so gut geschildert ist? Also, das ist... Weiß ich nicht. Haben die jetzt einen Repeater vorne in den Eingang gestellt oder sowas?
Hier, hast du wieder ein Passwort. Hier, komm.
Na, das ist auch... Oh, wei. Ja, Carter kommt aber direkt zum Knackpunkt und sagt, hier, Tiak hat dir bestimmt von unserem Plan erzählt und ja, Baal bestätigt das und ja, wir sind da gerade schon dabei und wir müssen hier, also sie zeigt eben den Computerbildschirm, ne, mit den beiden Graphen, deswegen wir brauchen jetzt irgendwie den Output der Waffe hier, müssen wir modifizieren, sodass es der Disruptor, der Replikator Disruptorwelle gleicht, ne, irgendwie Punkt 0,67%, also 0,67% dürfte der Unterschied maximal sein. Baal hat aber mehr Interesse daran, wie habt ihr überhaupt irgendwie diese Disruptor-Technologie bekommen? Und Carter hat eben, ja, das hat Jen O'Neill mit dem Ancient-Wissen aus einem Asgard mit einem Asgard-Computer geschaffen. Und Baal, oh Gott, O'Neill, also hatten scheinbar einen, da hat sich O'Neill scheinbar einen guten Freund gemacht. So wegen, Baal wird schon schlecht, wenn er nur an ihn denkt. Ne? Wenn wir das hier irgendwie aus Baldovan, dann müssen wir aber alle Replikatoren auf einmal erwischen. Und dann wird das Ganze wohl klappen und dazu brauchen wir deine Hilfe. Und Baal sagt dann, ja, also ihr wollt, dass ich das Stargate wieder umprogrammiere, sodass es alle Gates in der Galaxis gleichzeitig anwählt. Und ja, wir wissen ja, du hast ja irgendwie die automatischen Update-Procedures der Gates irgendwie benutzt, um dann das ganze Netzwerk da zu infizieren. Und ja, hier wird da wieder Schuld zugewiesen, weil Baal sagt, ja, aber ihr habt doch das Virus in meinen Stargate eingepflanzt. Und ja, wir sind halt Gegner, aber kannst du das jetzt oder kannst du das nicht? Und Baal sagt auch, ich glaube kaum, also ich kann kaum glauben, dass ich euch hier irgendwie helfen sollte. Also vor allen Dingen einer Frau, einer menschlichen Frau und einem Tok'ra. Selmak ist auch nicht so begeistert. Baal sagt, ja, okay, dann werde ich jetzt hier meinen Truppen mal Bescheid sagen, dass sie landen sollen. Und Carter, nee, du bleibst da schön oben. So von wegen, ansonsten ist der ganze Deal vom Tisch. Und aber ich kann euch doch hier nicht irgendwie helfen, wenn ich nur als reines Hologramm hier unten bin. Wobei, ihr könnt ja auch anbieten, dass er selber runterkommt, ne? Also ohne Jafar, aber das tut er an der Stelle ja auch nicht. Carter sagt dann, hier, das kannst du, klar, sag mir einfach, was zu tun ist. Und im Kontrollraum, im SGC geht plötzlich der Alarm an und Unscheduled Offworld Activation, sagt dann Harryman und hier, Carter, nee, wir kriegen irgendwie ein Radio-Signal und dann hört man im Radio irgendwie Interferenzen und ich habe keine Ahnung, sagt Harriman. Und dann sehen wir irgendwie ein Blueprint-Type-Image von Various Stargate und auf dem Bildschirm. Und was ist denn das? Ich keine Ahnung. Ich komme nicht ins System. Da hat irgendjemand in unseren Computer gehackt. Abschalten kann ich nicht. Ich bin hier aus, bin hier blockiert. Das ist General O'Neill. Und dann, also O'Neill will irgendwie der Nahalarm lösen aus. Harriman unterbricht ihn. Und wir sehen dann plötzlich Replikatoren, die durch das geöffnete Gate kommen. Was aber an der Stelle ein bisschen merkwürdig ist, also von wegen, warum sollte jetzt das Stargate auf dem Bildschirm zu sehen sein? Also irgendwie diese Blueprints Stargates. Also hieß ja eigentlich, die Replikatoren wären schon im Stargate Center und hätten dann da losgeschaltet und hätten den Computer irgendwie. Das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen haben wir doch auch schon gelernt, so von wegen der Verschluss, also die Iris, die wird doch durch diesen Handscanner gemacht. Der ist ja überhaupt nicht mal mit dem Computer verbunden. Das heißt, auch nicht mit den Stargate-Systemen, also mit den Computersystemen. Also das müsstest du immer abschalten können. Das haben wir nämlich auch schon ein paar Mal gesehen. Also das ist völliger Quatsch. Die Replikatoren, also man müsste jetzt einfach nur die Iris zumachen, dann die Replikatoren. Da tut auch keiner. Ne? Also der sitzt an seinem Computer, sagt, mein Computer ist gehackt, aber auf die Idee, die Iris so schießen, mit dem Handscanner kommt da an der Stelle keiner. Und unten gehen dann die SFs in Stellung und ballern auf die Replikatoren. Also das macht auch...
Da fand lang keine Sicherheitsüberprüfung mal statt. Da war seit 5 Jahren ist da Flaute.
Alles vergessen. Man hat das in letzter Zeit nicht gehabt und deshalb alles vergessen.
Machen zu wenig Übung. Ja,
oben befiehlt auf jeden Fall O'Neill dann hier Gate Room evakuieren und die SFs ziehen sich ballernd zurück und Blast Doors werden geschlossen. Na, irgendwie ein Replikator versucht sich da noch zwischen zu drücken. Ein SF schießt den jetzt um. Na, die Tür wird dann doch geschlossen und O'Neill dann ins PA-System. Hier Base Lockdown, Emergency Evacuation, alles Personal durch Alternate Routes. Auch vor allem geil. Du machst einen Lockdown und dann sollen alle Leute das Ding verlassen. Also entweder mache ich einen Lockdown, dann ist es zu oder nicht.
Du machst erst überall zu, sodass wenige das verlassen können und die, die zufällig bei einem Ausgang sind, können hochkrabbeln. So habe ich das verstanden.
Ja, aber der Base-Lockdown ist, macht direkt alles dicht. Also eigentlich müsste es jetzt heißen Emergency Evacuation und sobald alles durch ist, da gibt es einen Base-Lockdown.
Ist eine komische Reihenfolge, sagen wir es mal so.
Ja, Walter, los, let's go. Und wir sehen noch ein paar weitere Türen, die sich dann schließen. Und wir sehen jetzt Stargate-Personal, die dann durch diese Escape-Hatches austreten. Das haben wir ja auch schon mal gesehen. Wer ist denn da rausgeflohen? War das Tialk? Irgendjemand ist da schon mal durch dieses Ding hochgekrabbelt.
O'Neill, Tialk, irgendwer, ja.
Oder war das? Ich glaube, das war O'Neill, als er doch da von dem Antika-Wissen. Der ist doch irgendwie abgedampft. Oder bei war das mit diesen Visionen? Irgendjemand ist doch da schon
mal. Aber wir haben es schon mal gesehen, auf jeden Fall. Ja.
Reynolds berichtet dann unterwegs, wir sind vom Self-Destruct abgeschlossen, sind überall. Wir könnten auch vielleicht vielleicht haben sie auch schon den Activation-Mechanism zerstört. Und diese Bugs dürfen ja nicht aus dem Mountain raus und irgendwann werden sie die Control-Systeme erreichen und dann die Security-Doors überschreiben. Ja, okay, dann werden wir wohl hier erstmal sicher gehen, dass sie alle raus sind. Dann werden wir hier eine kleine Bombe draufschmeißen und glauben Sie, dass das sie aufhalten wird? Und hier, ja, das wird sie vermutlich nur ein bisschen verlangsamen. Wir sehen in diesem Gedankenzelt wieder Replikator, die dann auch noch in Daniel rumfummelt. Und macht dann ihre Augen auf und ist aber irgendwie ein bisschen verwirrt. Und Daniel sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Ich frage mich sowieso, wie kann denn das ganze Wissen da im Unterbewusstsein sein? Also das ist ja, wir haben es ja schon zweimal bei O'Neill gesehen. Das ganze Wissen der Antika, das ist...
Das würde ja das Gehirn das haben wir so ja mitbekommen, so überladen, dass der nur durch Antike spricht und völlig neben sich steht. Aber es ist ja nicht
also,
der Fall.
Also, dass Daniel meinetwegen noch ein bisschen Wissen im Unterbewusstsein der Antike hat. Ja, aber meinetwegen. Aber dass das jetzt zu viel für das gesamte Replikator-Netzwerk sein soll, das ist einfach blödsinnig. Also, das ist wirklich einfach zu viel. Und sie sagt auch, doch, das schaffe ich. Ich brauche das nur verarbeiten und mit den anderen teilen. Und wie das Universum, das Wissen hier ist unbegrenzt, das ist ja auch Quatsch. Ist ja nicht nur Wissen und Information, das ist eine Art von Verständnis für das Universum, was du niemals erreichen wirst. Und wieso glaubst du das? Du bist doch eine Maschine und das bist du doch auch, ne? Also ein bisschen schwächer und da liegst du falsch, sagt Daniel. Und das werden wir sehen. Und Replikator macht sich dann wieder an die Arbeit in Daniels Kopf in einem SGC-schen Korridor. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Sehen wir O'Neill mit seiner P90 da und ein paar SFs sind da bei Harriman über Radio. Na, General Hammond hat hier vom Präsidenten die Erlaubnis, eine Kiloton Nuklearbombe raufzuschmeißen, sobald sie das befehlen. Wir haben hier irgendwie einen Emergency State Alert rausgegeben. 200 Square Miles drumherum um den Cheyenne Mountain werden aktuell evakuiert. Transporthelikopter steht draußen und wird sie und das restliche Personal abholen. Und O'Neill bedankt sich. Und dann Anna Reynolds, der ein Problemchen hat, sagt hier, 6 SGC-Personal sind doch irgendwie auf Level 8 und kommen jetzt irgendwie nicht mal an den Escape-Hatch. Und O'Neill hat direkt eine Befürchtung, es ist Sylar. Und Reynolds bestätigt das. Und Sylar, okay, dann lass uns da mal wieder runter. In Daniels Kopf geht es weiter. Carter ist da immer noch dabei und dann schauen sich irgendwie beide überrascht an. Und Daniel sagt dann hier so wegen, du hast mich angelogen. Hä, wie was? Du wolltest doch die Erde in Ruhe lassen und infiltrieren hier Replikatoren das Stargate Center. Wie, woher weißt du das? Ja, du warst in meinem Kopf, ich bin in deinem. Und das sagte Daniel, hat eine ganze Zeit lang gebraucht, um das irgendwie rauszukriegen. Und du hast das irgendwie nicht mitgekriegt, du warst so abgelenkt. Und da hat mir manches des Ancient Wissens doch geholfen. Du hast mich hier du hast mich hier verarscht und ja, du hast mich doch selber verarscht. You never should have told me. Ja, was denn? Das ist auch irgendwie Quatsch. Ne? Also was sollte Daniel ihr nicht erzählt haben? Und nee, ja, zu spät für dich auf jeden Fall. Ja, irgendwie merken wir an dieser Stelle, dass auch irgendwas merkwürdig ist, weil sie will ihn schlagen, aber er grapscht sie. Also, und hält sie fest. Also, eigentlich müsste sie ja stärker sein. Also, ja, ne, im realen Leben, das ist ja nur so eine Fantasie, das ist ja nur in seinem Kopf, aber trotzdem ist ja eigentlich, weiß ich nicht, also das gesamte physische ist ja das falsche Wort, das gesamte psychische Wissen oder die psychische Gewalt der ganzen Replikatorflotte, das müsste für Daniel viel, aber irgendwas scheint hier schon mal anders zu sein, weil er kann sie einfach abwehren und er sagt auch zu ihr, ne, willst du hier wohl raus? Und so wegen, ja, du musst hier schon noch ein bisschen drin bleiben und ja, meine Kinder werden hier nicht werden weitermachen. Du kannst sie nicht kontrollieren. Na, jetzt noch nicht, aber ich lerne, sagt er. Ich lerne. Dann, ja, wir sehen an der Stelle, dass Daniel nicht nur vorhat, die Replikatoren da irgendwie das Wissen rauszuziehen, sondern sie irgendwie zu dominieren. Ja, weniger dominant geht es im Tempel von Dakara weiter.
Da sieht man jetzt irgendwie, dass diese Prozentzahl auf 8 gesunken ist. Und da ist man schon praktisch näher gekommen dem Ziel. Sam rennt zu Jacob und meint ja hier, wir haben das DSG manipuliert, damit es automatisch anwählt, wenn die Waffe bereit ist. Es könnte funktionieren. Dann, wie aufs Stichwort, kommt Baal nochmal in, also als Hologramm und fragt nach, natürlich wird es funktionieren. Wie kannst du es wagen, an mir zu zweifeln? Und Jacob entrüstet, was macht denn der noch hier? Carter, na, ich kann ja schlecht wegkommen. Und wie kommst du denn voran? Und Jacob sagt, er nähert sich. Baal streckt seine Hand aus und deutet auf eines der Paneele hier, na, dieses hier, woher weißt du das, fragt Jacob, na, ich bin ein Gott, Götter sind allwissend, und Sam verdreht auch ein bisschen angenervt die Augen, und Jacob meint auch, ja, Selma, kannst du nicht arbeiten, und ich auch nicht, ja, versuch's doch einfach, sagt Carter, und Jacob drückt dann eben dieses angefingert, hätte ich es fast gesagt, drauf gezeigte Panel, ja, dann sinkt diese Prozentzahl auf 4, also das hat wohl dann doch geklappt und Jacob ist aber schlagfertig und meint, ja, gut geraten, und Baal lächelt etwas selbstgefällig. Wir gehen zurück in unser SGC, in einen Korridor, wie könnte es auch anders sein. Da arbeitet man sich mittlerweile wohl schon zu Seiler und den eingeschlossenen Mitarbeitern da vor. Reynolds versucht diese berühmten Keykarte da, um diese Tür zu öffnen, aber irgendwie scheint das nicht mehr zu funktionieren. Und O'Neill fragt mal nach, ne, Seiler, sind Sie da drin? Jawohl, Sir, wir holen Sie da raus. Gehen Sie von der Sicherheitstür weg? Ja, Sir, und dann zu den anderen meint Seiler auch, ja, geht jetzt mal hier in Deckung. Interessanterweise stellen die da so einen Tisch noch quer praktisch hin und verstecken sich da also als Deckung. Reynolds und Jack kleben da C4 an die Tür.
Hier sieht man auch direkt, dass das ein Prop ist. Das ist keine wirkliche Tür. Das ist vermutlich irgendwie eine Pappmaché-Wand. Weil als Reynolds das da dran packt, sie wackelt die Wand. Das stand da auch in der IMDb. Wenn man genau hinguckt, sieht man das. Auch die Idee ist irgendwie selten dämlich, mit C4 einen Blastdoor sprengen zu wollen. Das ist schon...
Deshalb ja die doppelte Menge. Also das ist, ja, aber es ist, ich weiß nicht, das ist auch wie sie dann immer diese riesen Sicherheitstüren aufschweißen können. Am Ende geht es irgendwie doch alles, dauert halt nur irgendwie, genau. Und hier will man eben das klassische Sprengen nehmen. Nehmen Sie zwei von den Dingern, Sir. O'Neill wackelt mit zwei Fingern. Hallo, das ist eine bombensichere Tür. Und jetzt klebt da zwei weitere C4-Dinger dran und man bringt sich in Deckung und ja, es geht los, Seiler, meint O'Neill, und Achtung, jetzt rums, er holt den Zünder raus und dann runter, meint Seiler, und dann macht es auch rums und man sieht noch eine Stichflamme, die durch den Korridor geht, dann sieht man noch, ich glaube, so ein Schrapnell auf den Tisch oder da drin steckt eben von der Tür. Wow, meint Seiler, und Jack und Reynolds machen sich dann auf den Weg. O'Neill fragt dann nach Seiler, ne, und dann, ja, danke, Sir, ich erwarte das ich in ihrem Testament stehen werde, sagt O'Neill noch. Und ja, tun sie bereits hier. Also hier erfahren wir wieder Insights hier über Silas zu Hause. Zum ersten Mal gefühlt. Okay, das ist ungewöhnlich, meint O'Neill verwirrt. Und sie gehen den Korridor entlang, während Reynolds den anderen noch ein bisschen hilft. Das Loch, das Brigadier General O'Neill und Colonel Reynolds in die Bombentür im Stargate Center sprengen, um Sergeant Seiler und seine Leute zu retten, wurde tatsächlich in die Tür gesprengt, welche aus Holz bestand. Dazu klebte man ein Detonationskabel an die Tür an, das nach dem Zünden das Stück in der gewünschten Größe dann heraustrennte. Also es war kein echtes C4, wer hätte das denken können? Wir sind noch mal kurz in einem anderen Korridor, da hört man eben das klassische unliebsame, hätte ich es jetzt mal betitelt, Krabbeln der Replikatoren in den Lüftungsschächten, und O'Neill findet auch, das ist doch Mist. Man beginnt zu schießen und sieht eben dann die ersten auf sich zukommen. Dann springen wir wieder rüber an eine andere Front im Frachtschiff, da können wir vom Schiff aus eben sehen, dass die Schlacht da um Dakara weitergeht. Tjalk sagt, ja, instruiere doch jetzt unsere Einheiten, die Replikatoren-Schiffe anzugreifen. Aaron, ja, sind wir nicht besser dran, wenn die sich gegenseitig zerstören? Und Tjalk entgegnet aber, ja, wenn die Replikatoren gewinnen und die Kontrolle über die Waffe auf Dakara erhalten, war unser ganzer Kampf sinnlos. Und Aaron macht dann auch das, was Tjalk ihm angeraten hat. Dann springen wir wieder ins SGC in einem Korridor. Da will man sich jetzt irgendwie den Weg freiballern und Walter meint über Funk, General, hier noch 15 Minuten bis zu sicheren Detonationsbedingungen. Und O'Neill meint dann auch Richtung Walter, na, wissen Sie was, wir haben leider ein kleines Problem, hier rauszukommen. Erklären Sie das General Hammond. Wenn es die letzte Rettung ist, die Bombe zu zünden, soll er es tun, haben Sie verstanden? Und Walter bestätigt das dann und O'Neill fügt noch bei, dass man doch dem Hubschrauber schon sagen könne, die auf uns warten, das ja, wird jetzt nichts mehr, die können starten. Und Reynolds wirft ihnen so einen Blick zu und Walter, ja, Sir, und Reynolds so, Sir. O'Neill, ja, diese Monster sind unterwegs Richtung Ausstieg und Reynolds, ja, Sir, glauben Sie, die wollen den Stützpunkt verlassen? Also, was ein bisschen komischer Satz dann ist, aber okay. Na, das ist ziemlich wahrscheinlich, sagt O'Neill. Und Reynolds, Sie wollen an die Oberfläche, damit ist uns leider der Ausweg versperrt. Ja, ganz komische Zeilen, finde ich. Aber okay, weil Reynolds ist eigentlich ein sehr erfahrener Mann und das kann der eigentlich so antizipieren. Ist jetzt irgendwie nicht ein Frischling da. Wir gehen wieder frisch auf den dakarischen Tempel. Baal ist da weiter und irgendwie deutet an, hier das Panel drücken, diese hier auch.
Da ist ja, gerade hat er sich ja irgendwie ja auch vertan kurz, ne? Dazu muss ich auch sagen, das ist ja auch, ne, sie haben sich ja darüber lustig gemacht, dass das, dass die Modulation plötzlich nicht runterging, als man ein anderes, aber das ist ja eine Modulation, ne? Das heißt, du könntest auch was eines drücken, um damit da mit dem anderen deutlich mehr, was ich weiß, du drückst ein Ding, dann geht's um 0,2
hoch, drückst das andere 4 oder so.
Ja. Genau, 4 runter das, oder so, also das ist genau. Ja kein Zahlenschloss, ne?
Nein,
also
das ist ja nicht geordnet. Irgendwie.
Ja. Das ist ja völliger Blödsinn. Und gerade noch zu den Replikatoren und sagt dann irgendwie, sagt er hier, ne, Tjalk hat ja gesagt, wenn wir die Replikatoren hier nicht irgendwie, ne, und die dann die Waffe irgendwie an sich bringen können, dann ist doch alles verloren. Das ist ja aber auch Quark. Man könnte ja auch einfach die Schlacht abwarten und sich dann den restlichen Replikatoren in den Weg stellen. Also nur weil, das macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt für die Replikatoren eingreifen oder gegen die Replikatoren eingreifen. Das ist eigentlich Quark.
Geht dann irgendwie weiter hier, Jacob macht einen nächsten Block und dann sinkt es weiter. Carter sagt hier 1.23, wir haben das gleich. Baal nickt und beginnt dann aber zu flackern, also das Hologramm ist es ja auch nur. Mein Schiff verliert Vitalfunktionen. Oh Gott, dem Schiff geht's nicht gut. Der muss halt mal was essen, das Schiff. Auf mehreren Ebenen, unsere Schilde versagen, ich kann die Übertragung nicht aufrechterhalten. Carter sagt, wir sind gleich soweit, danke für deine Hilfe. Und Baal nickt und wünscht noch viel Glück, also völlig untypisch. Aber er ist ja auch kein typischer Jaffa, Gold, richtig. Jacob sagt, ja, der Kerl ist einfach unheimlich. Wir haben da nicht mehr viel Zeit, meint Carter. Genau, und dann geht's wieder im Stargate Center weiter, wo man immer noch eben sich den Replikatoren entgegenstellt.
Genau, Siler ist da jetzt an den Computern und schaut auf die Monitore, tippt da rum. Na, wir sehen jetzt, dass die Lichter wieder angehen und die Blast-Doors zwischen dem Kontrollraum und dem Gate-Room öffnen sich. Und er konnte sich dann hier, kannst rauswählen und er wäre wohl am Arbeiten, also dran am Arbeiten. Und 10 Minuten bis zur Detonation, sagt Reynolds dann auch. Und hier schaut nochmal auf seine Uhr in den Korridoren, sehen wir die Replikatoren, die da jetzt in Richtung Kontrollraum sich bewegen und die SF-Guards, die Verbliebenen draußen, ballern dann da drauf. Ja, Reynolds kommt dann auch dazu auf dem Rebellen-Mutterschiff, wird auch angegriffen und die Schilde sind wohl unten, die Waffensysteme offline und Tjalk befiehlt dann, man sollte irgendwie Energie umleiten zu den Sublight-Engines und dann Evasive-Manövers ergreifen. Im Weltraum wird weitergeballert und ja, Aaron sagt auch, ja, die sind viel zu schnell, wir können ihnen nicht entkommen. In den SGC-schen Korridoren wird es auch brenzliger. Immer mehr Replikatoren kommen dahin, die SF-Guards fallen immer weiter zurück, man ballert und ballert und ballert. Reynolds dann auch so, wie geht's denn da drin und nicht gut und Reynolds sagt auch hier draußen und dann kommt dann O'Neill auch daher und ballert mit so einem Granatwerfer durch die Gegend und vernichtet etliche Replikatoren damit. Wir sehen jetzt, wie ein Replikatorschiff auf Dakara landet. Jacobs fummelt immer noch an den Kontrollen rum. Man sieht die Anzeige auf 0,98 und dann, ja, man hört dann auch die Geräusche der Replikatoren dann und sowas. Hier, beeil dich, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, sagt dann Jacob. Die haben wir wohl nicht. Carter begibt sich jetzt auch an die Tür und beginnt zu feuern. Ja, Replikatoren kommen in den Tempel und man feuert. Also die Welle der Replikatoren kommt immer näher. Im SGC ist es nicht besser. Ja, Syla wird dann angeblöckt. Hier, mach doch mal voran. Ich versuch's, ja. Und hier ballert derweil weiter. In dem Gedankenzelt sehen wir Daniel, der Replikator immer noch festhält. Seine Augen sind mittlerweile geschlossen und da macht er sich auf und grinst über beide Ohren und Replikator ist dann total überrascht und hab ich dich. Sie versucht sich irgendwie loszumachen und wir sehen im SGC, dass die Replikatoren anhalten. Und das findet man dann doch ein bisschen merkwürdig. Ja, Reynolds fängt dann aber weiter an.
Das ist ein Windows-Update einfach. Ne?
Ja, genau. Ja. Reynolds feuert dann auf jeden Fall auf die stillen Replikatoren. Auch geil, innerhalb einer dieser Baller-Szenen ist auch so, der Reynolds ballert mit seiner Shotgun auf einem der Replikatoren, die auf irgendeinem Gerätchen sitzen. Der Replikator platzt, aber das Gerät bleibt hinterher heile. Das ist natürlich dann auch ein Filmfehler. Ja. Das ist aber immer so, wenn man irgendwo drauf ballert, es geht alles kaputt. Nur dass Aaron an Bord des Rebellen-Mutterschiffes sagt, auch hier, oh, die Replikatorenschiffe haben plötzlich angehalten. Und alle haben irgendwie aufgehört, sich zu bewegen. Und Tiag dann über komm, hier, Carter, haben sie das geschafft? Und nee, die Replikatoren sind einfach nur eingefroren. Tiag verzieht kaum eine Miene, aber er verzieht sie. Dann Carter dann auch in ihren Dad. Und ich hab's fast. Während in dem Gedankenzelt Daniel immer noch mit Replikator dran ist. Und sie muckiert sich so ein bisschen, sagt so, es sind so viele, viel zu viele, dein kleines Menschengehirn kann sich da gar nicht um alle kümmern, braucht all deine Konzentration, um sie zu kontrollieren. Wobei das ja eigentlich auch Quark ist, er müsste ja nur die im SGC und auf Dakara anhalten, alles andere ist ja egal, er müsste jetzt nicht alle.
Nicht überall, das wäre, ja, ein bisschen
na, viel. Also
erstmal die akuten Sachen klären, ja.
Ja. Replikator kann sich auf jeden Fall jetzt befreien und wir sehen, dass die auf dem Replikatorschiff jetzt Daniel aus seinem Gefängnis raus kann. Sie, Replikator ist dann dagegen gegenüber und sie zieht jetzt, also sie zieht nicht, ihre Hand verwandelt sich wieder in die Klinge, mit der sie auch schon Yu getötet hat und sie geht dann auf Daniel los und rammt es ihm durch den Körper. Die Replikatoren beginnen sich jetzt wieder zu bewegen. Im SGC ballert man und auf Dakara ballert man weiter. Carter flaumt ihren Dad nochmal an. Dad, hier, mach mal eine 0.76 und jetzt do it. Und dann sehen wir, wie Jacob das Programm ausführt und auf dem Berg der Berg sich irgendwie öffnet und obendrauf so eine riesen Tesla-Coil sich aktiviert und die Stargates beginnen sich jetzt zu aktivieren. Also wir sehen etliche, also zusammengeschnipselt aus etlichen SG-1-Folgen halt die Stargates auf Planeten, die dann aufgehen. Ne, das ist halt Stock-Footage, die sie dann einfach genommen haben. Und plötzlich geht auch im SGC das Wurmloch auf und Syla ist darüber total überrascht. An Bord des Replikatorschiffs liegt Daniel tot auf dem Boden. Carter
hat man lange nicht mehr, ne? Musste man sagen. Ja. Also es ist wirklich. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Aber ihr Fokus geht plötzlich wieder in die Ferne, so von wegen, sie verzieht auch so ein bisschen das Gesicht. Sie hat wohl mitgekriegt, dass da auf Dakara was passiert. Na, also wir sehen Dakara wieder immer noch diese Waffe, die dann auflädt. Also der Berg ist mittlerweile total aufgeklappt, um Elektrizität, die da irgendwie pulsiert. Und Aaron an Bord des Mutterschiffes, so von wegen, ja, hier, Enemy-Schiff ist in Reichweite, ne, es fährt die Waffen hoch. Ne, wir können jetzt nicht noch einen weiteren Hit überleben. Und dann auf Dakara ist Carter wieder am Ballern, wie immer mal im SGC ballert O'Neill. Wir sehen Daniel, der immer noch sterbend auf dem Boden liegt und dann wird plötzlich auf Dakara eine riesen Energiewelle losgelassen, alle Replikatoren zerfallen. Auch im Weltraum kommt diese Druckwelle an, zerstört die Mutterschiffe, wobei das ja eigentlich auch Quark ist. Achso, nee, Quatsch, es zerstört nicht die Mutterschiffe, es erreicht nur die Mutterschiffe. Ja, die Replikatoren an Bord werden alle zerstört. Und im Gate-Raum auf der Erde erreicht jetzt auch diese Welle das heimische Stargate und rast durch die Korridore, zerstört alle Replikatoren. Auch geil, in dem Transcript steht irgendwie an jeder Stelle auf dem Replikatorschiff, Daniel liegt auf dem Boden und stirbt. Oder Daniel liegt auf dem Boden und ist tot. Also das ist auf jedes ja, er liegt da halt immer noch, er ist nicht weg. Das haben wir jetzt mitgekriegt.
Wurde nicht weggebeamt oder irgendwas.
Ja, Carter sieht auf jeden Fall auch an Bord ihres Schiffes die Welle nahe kommen und das Schiff wird zerstört und dann wechseln wir noch ein finales Mal nach Dakara.
Die Waffe ist da, ja überall durchgekommen und gibt da keine Krabbeltiere, die mehr krabbeln. Im Orbit sieht es auch gut aus und Jack und Reynolds halten da eben, sehen diese Energiewelle erstaunt und ja, Replikator ist dann an der Reihe und das ist aber zu spät, genau. Die Waffe, die Welle, mein Gott, erfasst, oder die Waffe ist das Schiff und das zerfällt alles in einem Vakuum. Tja, Sam schaut rüber zu ihrem Dad, sie rennt da zu ihm, der stützt sich da geschwächt auf der Konsole ab und Dad, ja, mir geht's gut, was ist denn passiert? Keine Ahnung, ne, aber du hast es geschafft. Und Jacob, naja, Selmak war ja nicht ganz unbeteiligt, na gut, wir verdanken es dir. Drückt beruhigend ihre Schulter, aber so, Sam sieht immer noch ein bisschen besorgt aus. Wir sind auf Baals Schiff da. Alle Replikatoren, sagten Schaffer, haben ihre, also die Schiffe haben ihre Aktivitäten eingestellt und ja, geht an Bord dieser Schiffe und erobert sie im Namen unseres Gottes zurück. Und ja, mein Gebieter, ne, wir werden gerufen, auf den Schirm. Also, Grüße an alle Star Trek-Freunde. Und dann sehen wir Tialk, ergebt euch und euch wird Gnade gewährt, sagt Tialk. Tialk, Baal, ja, bist doch wohl kaum in der Position, um so eine lächerliche Forderung hier von dir zu geben. Ihr seid in der Unterzahl. Ja, und Tialk ist aber hier on point, ne? Du irrst dich. Tatsache ist, dass du von den freien Jaffar umzingelt bist. Die Jaffar beginnen zunächst, die Supersoldaten außer Gefecht zu setzen. Bratak führt weitere Jaffar an und dann wird eben der Saal da bei Baal auf dem Schiff eingenommen. Also sie sind jetzt näher, als man denkt sozusagen. Und richten, es werden die Waffen auf Baal gerichtet. Ja, und Bratak, ja, seht da, euer falscher Gott. Und dann beginnt Baal zu lachen und dann schafft das, hier steht, mit Hilfe der Asgard-Technologie, sich ganz fix wegzubeamen. Bratak und die Jaffar feuern dann noch auf den leeren Thron. Er dreht sich zu Tialk um und schüttelt nur leicht mit dem Kopf und der Baal ist also entkommen. Wir entkommen dieser Szene, indem wir auf dem Weg ins jackische Büro bei Dovan. Sam und Jack gehen die Wendeltreppe hinauf und Uni fragt, ob es gute Nachrichten, ob es Nachrichten von Tier gibt. Und Carter sagt, ja, Sir, die gibt's, obwohl Baal entkommen konnte, hat die Tatsache, dass er geflüchtet ist, den Sieg der Rebellen möglich gemacht, den sich Tialk und Pratak erhofften. Jaffa aus der gesamten Galaxis schließen sich ihnen an. Ich meine, es ist irgendwie eine halbe Star-Wars-Folge oder Film. Uni, ja, na dann, viva la Revolution. Carter, ja, sie verfügen jetzt über eine beachtliche Flotte, die Dakara sichert. Und sie können hoffentlich mit der Waffe, die wir ihnen gegeben haben, das Blatt gegen Anubis-Supersoldaten wenden. Wobei da ja jetzt nicht eine Waffe irgendwie physisch übergeben wurde, aber okay. Es sieht so aus, als würden die Jaffar endlich ihre Freiheit kriegen. Ja, inzwischen ist man in Jacks Büro angekommen und der nimmt sich eine Akte und, na, wurde aber auch Zeit, hä? Ja, Sir, Jack setzt sich hin und, ach, Thor hat sich gemeldet und die fragt dann, wie geht's dem denn so? Gut, sagt Carter, er schickt uns Glückwünsche und will uns einen Besuch abstatten, sobald sein Bewusstsein vom Schiffscomputer in einen neuen Körper transferiert wurde. Der gibt einfach niemals auf, oder? Und Carter, nee, offenbar nicht. Sie lächelt kurz und O'Neill meint dann, Carter, ist Ihnen aufgefallen, ne? Mittendrin hier, die Replikatoren, die sind doch da stehen geblieben, ne? Oder? War das nur bei uns so? Und ja, das war wirklich verrückt, ne? Und erstarrt, ja? Nur durch dieses Verzögerung konnten wir die Waffe richtig kalibrieren, sagt Carter. Und können Sie sich vorstellen, was das ausgelöst hat? Fragt er nochmal. Und Carter denkt, also Frage und Gegenfrage, denken Sie, Daniel hat was damit zu tun? Ich weiß es nicht, meint O'Neill. Und Sir, wenn er an Bord des Replikatorenschiffs war, und O'Neill unterbricht sie, ja, Carter, wir wissen nichts. Und Carter, nein, Sir. O'Neill, ja, sonst noch was? Carter überlegt, nein, Sir. Er wendet sich dann den Berichten zu. Das ist das Zeichen, dass Sam wohl gehen kann. Ja, dann macht er sich an die Arbeit. Ja, wir wissen jetzt nicht, was ist mit Daniel? Lebt er? Ist er tot? Wird er bald wiederbelebt von irgendwem? Oder wurde er weggebeamt? Nichts Genaues weiß man nicht, aber wir wissen, dass diese Folge jetzt doch zu Ende ist. Dann geht's zur Trivia rüber. Während des Drehs dieser Episode feierte Tony Almendola seinen 57. Geburtstag. Genau. Dann hat sich noch Joseph Malozzi in seinem Blog geäußert. Baal, Anubis, die Tok'ka, die Jaffar, die Replikatoren, unsichere Allianzen, Überraschungen, Tod und Zerstörung. Diese Episode hat alles und schließt eine Vielzahl herausragender Geschichten im großen Stil ab. Bei all der intergalaktischen Pracht und den Schiff-zu-Schiff-Schlachten. Achso, das sind meine Lieblingsmomente, als O'Neill und Carter und Co. die Tür springen, um Seiler und die anderen da zu befreien. Sekunden nach der Explosion streckt Seiler seinen Kopf unter den Tisch hervor, hinter dem er versteckt war, und entdeckt einen riesigen Granatsplitter, der nur wenige Zentimeter vor seinem Kopf entfernt in der Tischplatte steckt. Die Rolle des Seiler wurde von Dan Schur gespielt, dem Langringstar. Achso, das wissen wir doch. Okay, egal. Bis heute ist er immer noch auf der Kontur und reist um die Welt, um seine vielen Fans zu treffen. Ja, Fehler. Es wird als Fehler gesehen. Wieso wundert Daniel sich nicht, als Replikanten-Sam ihm gegenüber Anubis erwähnt? Bei Minute 33:30 sieht man in einer Szene, wie Soldaten an der Wand sitzen und auf Replikatoren schießen. Man sieht einige Soldaten in Standardkampfanzug und außerdem kurz T'Alk. Hallo? Oh. Wieder da?
Ja, irgendwie war hier Websocket-Error.
Okay, naja, hoffen wir mal, dass es weitergeht jetzt. Also da gibt es den Fehler, ne? Man sieht da irgendwie T'Alk. Eine Szene später sieht man zwei Soldaten und zwei Standardmitarbeiter im blauen und Anzug und Tackwesten. Also die vorige Szene mit T'Alk ist aus der Episode Reese, die hat man da reingeschnitten. Ist halt blöd, wenn T'Alk dabei ist, weil der ist ja eigentlich nicht im Stargate Center gewesen zu der Zeit. Tür hattest du erwähnt, genau. Wenn sich die Welle auf allen Planeten mit Stargates ausbreiten kann, so auch auf der Erde, was erklärt man der Weltöffentlichkeit, was das für eine blaue Energiewelle war? Gute Frage. Ja,
aber Solar Flare. Solar Flare.
Ja, also ein Fehler ist es für mich nicht, aber gut, was erklärt man den? Ist eine Frage für mich eher. Genau. Als sich bei Aal am Ende der Episode wegziehen, geht der Beamvorgang erheblich schneller als sonst. Ja, plotbedingt, das kennen wir ja immer. Das ist ja immer mal so. Tollock gibt an, dass sie 5 Attack kontrollieren. In der vorherigen Szene sind es jedoch 6. Na gut, die gehen halt schnell kaputt, weiß ich. Na gut, das ist nochmal das Gleiche. Die sichtbare Energiewelle der Superwaffe, die durch das Stargate-Kommando fegte, würde nicht am Rande der Basis Halt machen. Was bedeutet, dass die gesamte Erdbevölkerung, die zu diesem Zeitpunkt ihre Augen offen hat, diese Welle sehen würde. Dies würde das Stargate-Programm effektiv enthüllen, da es keine geeignete Vertuschungserklärung für ein solches Phänomen gäbe. Ja, ihr habt da doch alle gekifft oder so. Ja. Gut, wir kommen zum Zitat der Woche. Thomas, wie sieht's denn da aus bei dir?
Ja, ich habe das von Jacob und Carter relativ am Anfang genommen. So von wegen, come on, Sam, ne, so von wegen, kann er nicht schwerer sein, als eine Sonne in die Luft zu jagen. So von wegen, ja, jeder glaubt nur, wenn man einmal eine Sonne in die Luft gejagt hat, kann man hier auf Wasser wandeln und dann klappt's ja dann. Und sie sagt, ja, okay, beim nächsten Mal wird hier das Rote Meer geteilt.
Ja, da habe ich auch erst dran gedacht, habe dann mich für was anderes entschieden, genau, und zwar mit Baal, ne, hier ein Virus, den ihr ursprünglich durch mein Sterntor eingeschmuggelt habt und Krater, ja, niemand will leugnen, dass wir eigentlich Todfeinde sind, also hilfst du uns jetzt oder nicht? Das war doch auch ganz nett. Wir kommen zur Bewertung. Wer ist denn dran? Guck mal in deinen Unterlagen.
Ich glaube, ich habe beim letzten Mal angefangen.
Okay, dann fange ich mal an. Ich wurde unterhalten, Baal-Content fand ich hier gut gemacht irgendwie. Ich finde, die Episode besticht eben durch diese zwei Ebenen, dieses indirekte Zwischenspiel, ne, das Baal halten, so doch vielleicht Zeit gibt, damit die das schaffen, mit der Waffe irgendwie da klarzukommen. Und
ja, das ist ja eindeutig, ne? Also ja, das haben wir da ja wirklich gemacht.
Das ist ganz witzig oder interessant und eben halt die Gefahr an sich und dass ja diese Arc beendet erstmal wird mit der Jafar-Rebellion, dass das die praktisch eher erstmal irgendwie auf der siegreichen Seite stehen, stand jetzt. Genau, ansonsten ist die Folge ein bisschen ungenau in dieser ganzen Techno-Bubble, das hatten wir auch schon rausgearbeitet. Ja, dass da, weil das hier sehr viel zutage tritt, eben viele Ungereimtheiten gibt, gerade auch replikatorenmäßig irgendwie, das ist alles ein bisschen auf wackeligen Storyfüßen. Aber ich wurde unterhalten, die Action hat mir diesmal gefallen, das hatte ich ja beim letzten Mal ein bisschen bemängelt, dass mir da ein bisschen was gefehlt hat, dass wir da viel drüber geredet haben, über die Schlacht und wir den Tempel ein und dann sieht man da nichts. Mir egal, ob man dann nur 10 Leute da gesehen hätte, aber irgendwie hatte ich das ja in der letzten Folge vermisst. Hier fand ich das gut ausgewogen. Ja, Daniel, wissen wir nicht, gucken wir mal, wie es weitergeht, hat auf jeden Fall einen Impact, die Episode. Vielleicht auch psychologisch für einige Charaktere und ansonsten gucken wir einfach mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall auch, was ist denn mit Baal, wo ist denn der jetzt mit Anubis, sind es noch Best Friends in Anführungszeichen oder gibt es da dann auch irgendwie eine neue Feindschaft, könnte man sich denken oder weiß ich nicht, aber das ist schon ein paar Fragezeichen, die hier aufkommen, was ich ja mal positiv finde. Also ja, deshalb würde ich mit einigen Abstrichen sagen, einen Daumen schräg nach oben würde ich so wieder gucken, wenn ich es zufällig irgendwo sehen würde und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, kann man wieder machen, fand ich gut.
Ja. Ich fand mich auch gut unterhalten. Ja, Technobubble, wenn man irgendwie anfängt, muss man sich auch mal darüber Gedanken machen. Das haben aber viele Sci-Fi-Serien, ne? Also das ist halt häufig so, das ist auch bei Star Trek so. Und je tiefer man in die Materie geht, desto sinnloser wird es im Detail, ne? Also dass man hier dann eine Replikator-Disruptor-Welle in groß einfach nur herstellt und damit alle Replikatoren auslöschen will, obwohl man weiß, dass diese Welle nicht funktioniert mehr und wie es dann insgesamt dann doch funktioniert, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich fand es im Ticken zu viel Story, ne? Also von wegen, ne, du hast die Replikatoren, die plötzlich alles platt machen wollen. Du hast einen Anubis, der gegebenenfalls das ganze Leben in der Galaxis auslöschen möchte. Du hast die Jafar, die irgendwie um ihre Freiheit kämpfen. Und dann muss noch das SGC angegriffen werden. Und Daniel übernimmt die Replikatorin. Und Daniel wird getötet. Also ich fand es ein bisschen arg viel. Also hätte man auch sich auf ein, zwei Main-Plots irgendwie verlassen können, anstatt da so viel reinzubringen. Ja, ich fand mich trotzdem ganz gut unterhalten. Dementsprechend, ja, ein Daumen schräg nach oben.
Juhu, da sind wir uns ja einig hier. Kurz nach dem Tag der Deutschen Einheit. Ist ja ganz praktisch. Wir können sagen, dass es nächste Woche natürlich wieder weitergeht mit Stargate Atlantis. Und die Folge heißt, ja, das. Ich finde den Folgentitel im Deutschen wie im Englischen ungünstig, weil dann weiß man schon, was irgendwie storymäßig passiert. Da bin ich ja, wisst ihr, nicht so der Freund von, das immer so voll auf die 12 einem mitzuteilen. Auf Deutsch heißt das Ding Nachrichten aus der Pegasus-Galaxie. Na, was da wohl passieren wird. Und im Englischen Letters from Iwo Jima nicht, aber also vom Pegasus, da weiß man auch, ne? Das wird man nicht vom Pegasus-Pferd aus Sailor Moon irgendwelche Infos kriegen. Oder vielleicht doch. Aber wir sind gespannt, wie sie das da machen werden. Was man auch sagen kann, diese Folge, wenn ihr das jetzt gehört habt, ist ja normalerweise, also wird es auch sein, der 27.10. Und da könnt ihr mich nämlich dann treffen am, ja nicht am 27.10., sondern, auch dieser Kalender geht hier nicht. Am 1. bis 3. November in dem Rahmen ist ja auch das Bliskner Fan-Event, Stargate-Fan-Event, organisiert von StargateProject.de in Ulm. Also da, wer sich da mit uns oder mit so ein bisschen den Stargate-Leuten, ein paar aus Deutschland, treffen will, logischerweise, oder kann das gerne machen und könnt euch da bestimmt noch anmelden, irgendwie wird das wohl klappen. Da werde ich das nochmal verlinken in den Shownotes, wer da Interesse hat. Das ist organisiert, wie gesagt, von StargateProject.de. Da bin ich mal gespannt. Es wird bestimmt nett. Ansonsten schreibt uns gern, wie ihr diese Folge fandet. Zu viel, zu wenig. Hat es euch gefallen? Dann gerne bewerten. Geht ja nur 5 Sterne, technisch bedingt leider. Das ist, wir konnten das noch nicht ändern irgendwie. Ich weiß nicht, Thomas, ne? Das geht nicht anders. Deshalb macht es gerne und auch gerne bei Apple eine Rezension schreiben. Überall, wo es geht, da gibt es ja tausende verschiedene Systeme. Und gut, wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und ja, dann bis nächste Woche in der Pegasus-Galaxie.
Ja, hasta luego, liebe Zuhörer, bis nächste Woche.
Tschö.
Ciao.